Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. So heißt ein neues Buch, geschrieben von Alice Hasters. Alice Hasters ist vor 30 Jahren in Köln geboren worden. Die Mutter eine schwarze US-Amerikanerin, der Vater ein Deutscher. Der Titel verrät es schon. Alice Hasters beschreibt darin, wie sie Rassismus erlebt, welche rassistischen Traditionen sich bis heute erhalten haben und dass kaum ein weißer Mensch von sich behaupten kann, nicht auch mal rassistisch zu sein. Es geht in diesem Buch auch um Musik, um R&B und Hip-Hop, um Vorbilder und kulturelle Aneignung. Vor allem darüber habe ich mit Alice Hasters vor der Sendung gesprochen. Meine erste Frage, ob es ihr Hauptanliegen gewesen ist, weiße Menschen wie mich darauf aufmerksam zu machen, dass wir manchmal leichtfertig Dinge sagen, die rassistisch sind.
Ja, das war mein Hauptanliegen. Es ist, glaube ich, gerade für die Menschen, die eigentlich alles gut meinen und denken, sie seien nicht rassistisch und dieses Thema ist eigentlich nicht ihr Thema. Und ich sehe da oft eben blinde Flecken und auch das Problem, dass Menschen Rassismus nicht gut einschätzen können oder auch oft übersehen, wo er überall vorkommt. Und deshalb habe ich das mal aus meiner Perspektive geschildert.
Sie haben an anderer Stelle schon viel über dieses Buch gesprochen, aber noch nicht so viel über den Aspekt, welche Bedeutung Musik für Black People of Color haben kann. Wie ist das? Finden Sie zum Beispiel eine Bezeichnung wie Black Music in Ordnung?
Ich bin auch mit dem Begriff aufgewachsen. Ich weiß auch noch, es gab früher immer diese Bravo-Hits, Black Music Edition und so weiter. Und ich glaube schon, was darunter gemeint ist, aber dennoch finde ich das auch wichtig, mal über diesen Begriff zu sprechen. Weil wenn man sich mal genauer anguckt, dann sind ganz viele Musikrichtungen von schwarzen Menschen beeinflusst oder massiv geprägt worden. Es gibt aber nur eine oder was sogenannte Black Music ist, wird aber nur einer gewissen Sparte zuteil. Also ich verstehe darunter im modernen Hip-Hop und R&B vielleicht noch, wenn man irgendwie Jazz und Blues vielleicht noch mit reinnehmen möchte. Aber es auch Sachen wie Techno oder Country wurden auch von schwarzen Menschen mitgeprägt. Deshalb ist das in irgendeiner Form auch einschränkend und einsortiert, weil ich meine, wenn es eine Black Music gibt, dann muss es ja eigentlich auch eine White Music geben und darüber reden wir irgendwie nicht und was ist das dann? Ja.
Da kommt natürlich dann gleich die weiße Mehrheitsgesellschaft wieder ins Spiel, die wahrscheinlich das nicht lustig finden würde, wenn im Plattenladen auf einmal White Music stehen würde und dann wird man darauf hingewiesen, dass dieses Einteilen in Hautfarben ja sowieso eigentlich irgendwie Quatsch ist auf eine gewisse Art und Weise.
Ja genau, also es ist halt diese schwierige Balance, was auch schwierig ist für Menschen begreiflich zu machen, weil zum einen, genau, die Grundlage ist natürlich irgendwie dieses Einteilen in Hautfarben und sogenannte Rassifizierung, schwarze Menschen machen das, weiße Menschen machen das, ist eigentlich im Grunde genommen ein Konstrukt und im Grunde genommen Quatsch. Aber wir haben das so lange gemacht, dass es natürlich Realitäten erschaffen hat, Ungleichheit erschaffen hat. Das heißt, deshalb, wenn man über Rassismus oder bestimmte gesellschaftliche Prägungen reden möchte, dann braucht man eben diese Wörter zwischen, und man braucht manchmal eine Sprache, um zwischen Schwarz und Weiß zu unterscheiden, gerade wenn es um Rassismus geht. Aber dann ist es halt, also genau, es ist, ich finde es auch immer interessant, wann es dann ganz unüberlegt benannt wird, wie bei Black Music. Aber wenn ich dann gerne über Rassismus sprechen möchte und sage, ja, schwarze Menschen haben diese Erlebnisse, weiße Menschen haben die, dann kommt auf einmal so ein Unwohlsein und dann kommt schnell die Reaktion, wir sollten nicht über Hautfarben sprechen. Mhm. Genau.
Also, klar, wir sprechen trotzdem darüber. Sie setzen sich in Ihrem Buch nochmal mit diesem wichtigen Satz auseinander, you can't be what you can't see. Mhm. Also man kann nicht sein, man kann nicht werden, was man nicht auch sieht. Es geht also um vorhandene oder nicht vorhandene Vorbilder. Wie wichtig waren für Sie als Black Person of Color in Deutschland Musikerinnen als Rollenmodelle?
Schon sehr wichtig, weil das eine der Sparten waren, wo ich schwarze Menschen gesehen habe. Ich meine, natürlich gerade als Teenager ist man, oder zumindest als Teenager meiner Generation, die Zugang zu Kabelfernsehen hatte, war, glaube ich, MTV und Viva waren irgendwie große Einflüsse. Und das war halt auch ein Ort, wo ich schwarze Menschen gesehen habe. Ich habe ja schwarze Menschen nicht gesehen im Bereich irgendwie der Politik oder der Wissenschaft oder in irgendeiner anderen Form. Und deshalb war das meine Form von Repräsentation, oft auch aus dem US-amerikanischen Raum.
Können Sie sich noch erinnern, an wen Sie sich da besonders erfreut haben?
Ich glaube, also es gab zwei Leute, die mich, glaube ich, sehr, also wo ich wirklich dieses Gefühl, an dieses Gefühl noch erinnern kann, wie beeindruckt ich war. Und das war zum einen Alicia Keys, weil das eben diese Frau war, die da irgendwie Klavier gespielt hat und irgendwie so viel vereint hat für mich. So was total Cooles. Und dann aber auch eben dann spielte sie halt eben Klavier, spielte ein Instrument und war irgendwie, und dann habe ich auch versucht, mehr über sie zu erfahren. Und dann wusste ich, sie schreibt auch Musik und war irgendwie so talentiert für mich. Und dann die andere Person heißt Kelis, die war wahrscheinlich, weil ich fand, dass sie mir so ähnlich sah. Also das war wirklich irgendwie, das muss man ja auch sagen, das sind beides Frauen, die so wie ich mixed sind, also einen schwarzen und einen weißen Elternteil haben. Und es war, glaube ich, für mich so eine sehr spezifische Form der Repräsentation, die ich vorher nicht gesehen habe. Ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch, ich muss da mal zitieren, der Aufschwung von afroamerikanischem Hip-Hop in Deutschland war für viele Black People of Color Empowerment auf der einen, Korsett auf der anderen Seite. Also Selbstermächtigung, aber auch Selbstbeschränkung. Können Sie uns das genauer erklären?
Ja, wenn ich mal an meinem Beispiel bleibe, ich sehe eben diese Menschen bei MTV, bei Viva und ich bin lechze quasi nach Repräsentation und finde sie dann. Und dann auch noch in so einer Art, die irgendwie so cool ist, also so und so beliebt. Und man hat auf einmal das Gefühl, okay, ich bin da näher dran, das ist irgendwie auch für mich. Und dann aber auf der anderen Seite war ich eben gar nicht so ein Mensch, der total dieses Hip-Hop, also diese ganzen Charakteristika so in sich gefunden hat. Das heißt, es beschränkt einen natürlich irgendwie, es stößt einen so ein bisschen in diese Richtung, irgendwie diese Hip-Hop-Attitüde anzunehmen und auch sich in dieser Kultur wiederzufinden. Und gleichzeitig, was ist, wenn man aber irgendwie sich gar nicht damit identifizieren kann, dann hat man wieder irgendwie, dann wurde man irgendwie so ein bisschen gezwungen, es wurde ein bisschen einen auferlegt. Also ich habe das erlebt in der Form, dass Leute irgendwie meinten, ich könnte gut tanzen, gut singen. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, so ich müsste in irgendeiner Form gut rappen können. Also all diese Dinge werden auf einmal von einem verlangt, weil das Umfeld denkt, okay, du siehst aus wie diese Menschen, deshalb musst du auch das Gleiche können wie diese Menschen.
Der Begriff der kulturellen Aneignung, der Cultural Appropriation, ist schon seit Jahrzehnten in der Welt, aber von einer nicht-akademischen Öffentlichkeit wird er noch nicht so lange wahrgenommen. Um was geht es da? Weiße Menschen nehmen sich Frisuren, Kleidungsstücke, Sprache oder anderes aus einer marginalisierten Kultur, aber sie tun das ohne Reflexion, ohne Respekt, manchmal auch um Dinge zu verkaufen, ohne aber die eigentlichen Urheber richtig zu würdigen oder zu bezahlen. Auch darüber habe ich mit Alice Hasters gesprochen und sie gefragt, wann es eigentlich für weiße Menschen okay ist, schwarze Musikerinnen zu bewundern, ihnen vielleicht sogar nachzueifern, und wann es Cultural Appropriation ist.
Genau, ich finde, kulturelle Aneignung ist auch irgendwie, es ist ein, ich würde es eher als Dilemma auch teilweise bezeichnen, gerade wenn es darum geht, welche Vorbilder kann man sich suchen. Weil das Dilemma ist, dass man einfach die Vergangenheit und die Machtverhältnisse nicht ausradieren kann. Und es irgendwie schade ist natürlich, wenn man diese Gefühle hat, wenn eine weiße Person eine schwarze Person bewundert und sie dann irgendwie auch imitieren möchte, dass das in irgendeiner Form problematisch ist aufgrund von dem jahrelangen Karikieren und von weißen Menschen gegenüber schwarzen Menschen und People of Color und auch dass eben diese koloniale Geschichte, dass schwarze Menschen ganz lange ihre Kultur nicht ausleben durften aufgrund von Kolonialisierung und Versklavung. Und diese Dinge, die sind zwar ja, die heilen dann doch irgendwie wieder in diesen Beziehungen von wie, wer eignet sich Kultur an und wie eignet man sich Kultur an. Und auch ich hatte das Gefühl, dass meine Art von Repräsentation sehr schnell übernommen worden ist von meinem, auch von meinen weißen Freundinnen, dass alle sich natürlich mit Hip-Hop identifiziert haben und alle fanden Alicia Keys und Kelis toll. Und ich konnte irgendwie gar nicht so richtig, damals hatte ich noch nicht die Sprache dafür, so erklären, was mich daran aber irgendwie so stört oder was ich irgendwie...
Aber fühlt sich das dann so an, als würde einem was weggenommen?
Ein bisschen, also was heißt, ja, weggenommen, zumindest die Art von, zumindest die, ja, die Anerkennung dessen, dass das halt, dass das für mich ne, was Besonderes ist, weil ich eben nicht Zugang hatte zu all der Repräsentation. Ich habe mich nicht in allen Filmen gesehen oder in allen Menschen. Das heißt, diese Menschen haben mir natürlich mehr bedeutet, weil sie irgendwie, weil das die lang ersehnte Repräsentation war, zumindest im Teenageralter, die ich irgendwie gesucht habe. Und weiße Menschen haben halt eben diesen Luxus, sich mit so vielen Dingen zu identifizieren und halt nicht unbedingt in Schubladen gesteckt zu werden und haben halt diese Freiheit einfach zu sagen, ach, das ist zwar irgendwie jetzt nicht aus meinem, ich meine, Kultur ist ja auch schwierig, wo fängt ein Kulturkreis an, wo hört er auf, ne? Aber sich einfach so anderen Kulturen zu bedienen und sich das irgendwie so anzueignen, ohne auch dafür bestraft zu werden. Man muss ja auch sagen, ich glaube, das ist auch, da würde ich mir ein bisschen mehr Sensibilität wünschen, dass es natürlich auch ein bisschen Unterschied macht, als schwarze Person irgendwie mit die eigene Kultur auszuleben, also mit, sag ich mal, Hip-Hop-Klamotten mit weiten Hosen oder irgendwie Goldketten, dem werden ganz andere Stigmata zugeschrieben, sehr viel massiver, als wenn weiße Menschen das machen. Und deshalb ist das auch ein bisschen ein Problem, weil dass dieses Ausleben von Kultur immer für gerade für BPOC, also Black People of Color, immer mit einer Sanktionierung, einer gesellschaftlichen Sanktionierung oder oft einhergeht. Und für weiße Menschen, die könnten das dann so auch ablegen, wenn sie wollten. Und nichtsdestotrotz kann man natürlich wirklich auch niemandem verbieten, zu sagen, ihr könnt diese Musik nicht hören oder ihr könnt das ganz prinzipiell nicht machen, weil so funktioniert Kulturaustausch. Leute irgendwie treffen sich, genießen Musik zusammen und entwickeln sie weiter. Das kann man auch gar nicht aufhalten. Die Frage ist halt nur, wer profitiert wie davon und wer wird wie in dieser Gesellschaft auch gesehen, wenn man gewisse Kultur auslebt.
Auf jeden Fall helfen muss, glaube ich, dabei, dass man weiter im Gespräch bleibt und darüber redet. Und dafür ist wahrscheinlich auch Ihr Buch da. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. So heißt das Buch von Alice Hasters. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.